Da wird ein Mitarbeiter zum Chef bestellt, zu einem Personalgespräch, und der Chef beginnt: Herr Müller, unsere Wege werden sich ab sofort trennen, Sie sind gekündigt. Aber wieso denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Und sehen Sie, das ist genau der Grund, warum wir ihn kündigen. Entlassen wegen Untätigkeit, das gibt's wirklich leider. Ich kann es auch aus eigener Beobachtung bestätigen. Es gibt Menschen, die in ihrer Firma nicht wirklich etwas Gutes tun. Wer aber jahrelang in einem Unternehmen gearbeitet hat und wenn er dann ausscheidet, wird er von seiner Firma ein Arbeitszeugnis fordern. Er hat auch ein Recht darauf. Und da hat sich eine gewisse Zeugnissprache ausgebildet, weil es darf im Zeugnis nichts Negatives stehen. Also wenn zum Beispiel im Zeugnis steht, der Mitarbeiter zeigte für die ihm übertragenen Aufgaben Verständnis, dann heißt es, er war faul. Wenn es jetzt aber heißt, die ihm übertragenen Aufgaben erledigte der Mitarbeiter zu unserer Zufriedenheit. Naja, besonders war es nicht, vielleicht so mittelmäßig. Wenn es heißt, er erledigte die Aufgaben stets zu unserer Zufriedenheit, ist schon besser. Wenn es heißt, er erledigte die Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit, dann ist es wirklich sehr gut. Wie ist es jetzt im Reich Gottes? Da gibt es auch sowas wie ein Zeugnis, das Gott uns ausstellt, sofern wir ihm gehören. Und im Gegensatz zu der Zeugnissprache in der Firmenwelt ist das Zeugnis Gottes ohne Umschweife direkt und klar. Und dazu gibt es einen Text, den wir heute lesen können. Das Verhältnis in der Bibel zwischen Arbeit und Lohn, beziehungsweise zwischen Arbeit und dem Arbeitszeugnis. Und der Text steht in Matthäus 25 und die Verse 14 bis 30. Das ist ein Gleichnis, da geht es um das Verhältnis von Arbeit und Belohnung, beziehungsweise um Arbeit und Zeugnis. Es gibt in der Bibel im Neuen Testament drei Gleichnisse, die dieses Thema behandeln, und jedes Gleichnis hat einen anderen Aspekt. Ich lese jetzt mal ab Vers 14, Matthäus 25 ab Vers 14. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, das sagt Jesus also den Hörern, seinen Zuhörern, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Vers 16. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine Talent empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Vers 19. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte, und brachte andere 5 Talente und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Gehe hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch der herbei, der die 2 Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, 2 Talente hast du mir gegeben, siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, gehe hinein in die Freude deines Herrn. Vers 24. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät, und du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast, und ich fürchtete mich, und ich ging hin und verbarg dein Talent in der Erde, siehe, da hast du das deine. Vers 26, sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Vers 29, denn jedem, der da hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis. Da wird sein, das Weinen und Zähneknirschen. Überschrift über diesen Text ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Wenn wir jetzt eine Unterschrift suchen, dann können wir sagen, es geht darum, dass Gott einmal von uns Rechenschaft fordern wird, sofern wir ihm gehören. Und jetzt auch gleich eine Anmerkung. Gleichnisse sind Gleichnisse. Die haben immer einen Schwerpunkt, einen Hauptgedanken. Und den müssen wir auch tatsächlich dann hervorheben und ernst nehmen. Es gibt dann aber auch Nebengedanken, die nicht unbedingt im Zentrum stehen. In diesem Gleichnis geht es um das Verhältnis von Arbeit und Lohn. Es geht nicht um die Frage, gerettet oder verloren sein. Denn der Knecht, der faul war, das ist der, der das eine Talent empfangen hat, der wird ja in die äußere Finsternis geworben, könnte man sagen, ja, das ist jemand, der verloren geht. Das ist nicht das Thema dieses Gleichnisses. Ich würde nur zur Vorsicht raten, lasst uns dieses Gleichnis vom Kerngedanken her verstehen und die Nebengedanken sind untergeordnet, sind nicht die Hauptüberlegung. Wenn also Gott von uns Rechenschaft fordert, da gibt es also jetzt drei Punkte in diesem Text, die Verse 14 bis 15, da geht es darum, dass Gott uns, sofern wir seine Jünger sind, zu Verwaltern eingesetzt hat, zu Knechten. In den Versen 16 bis 18 geht es darum, dass wir lernen sollen, mit den anvertrauten Gaben oder Eigentumsgaben des Auftraggebers verantwortlich umzugehen. Und in Versen 19 bis 30, da geht es um die Abrechnung. Lob für die einen und Tadel für die anderen. Zwei Knechte werden gelobt, einer wird getadelt. Zunächst einmal die Verse 14 bis 15. Gott setzt uns als Verwalter ein. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Verwalter war. Es gibt ja Gutsherren, die haben dann viel Eigentum und setzen dann über ihr Eigentum Verwalter ein. Und hier ist auch ein Gutsherr, ein sehr wohlhabender Mann, der hat also Mitarbeiter, Knechte, Diener und denen vertraut er sein Eigentum an. Vers 14. Es ist also wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Jetzt gebraucht Jesus ein Gleichnis, um auf eine geistliche Wahrheit hinzuweisen. Es geht also um die Frage nach dem Verhältnis von unserer Arbeit für Gott, die gibt es wirklich, unserem Auftrag und unserer Belohnung oder unserem abschließenden Arbeitszeugnis. Ein reicher Gutsherr geht also auf eine längere Reise und vertraut seinen Besitz seinen Dienern an. Es sind jetzt keine fremden Diener, sondern es sind seine eigenen Diener. Es sind also Männer oder Menschen, die ihm gegenüber zur Loyalität verpflichtet sind. Und jetzt ist klar, dass der Herr Jesus mit diesen Dienern in dem Gleichnis, wen meint er denn damit? Er meint damit uns, die wir seine Nachfolger sind. Wir sagen doch ganz bewusst, hoffentlich, Herr Jesus. Das kann man als Floskel sagen, aber richtig ist es, wenn wir es ganz bewusst sagen. Herr Jesus. Warum sagen wir das? Weil Jesus unser Herr ist. Das heißt also im Umkehrschluss, wir sind seine Diener. Und wenn wir seine Diener sind, dann haben wir Aufgaben in seinem Reich. Wir wollen also für ihn da sein. Und das ist sozusagen einerseits ein Privileg, ein Vorrecht, andererseits aber auch eine Verpflichtung. Es ist also unsere Pflicht, im Reich Gottes mitzuarbeiten. Und jetzt deutet Jesus seinen Nachfolgern an mit diesem Gleichnis. Es ist ein Mann, ein Mensch, der außer Landes reiste. Damit deutet der Herr an, er wird bald nicht mehr unter seinen Jüngern sein. Er wird auch außer Landes gehen. Er wird also zum Vater zurückkehren, um später wiederzukommen. Und jetzt vertraut Jesus seinen Jüngern sozusagen sein Eigentum an. Das ist also der Gedanke, der in diesem Text enthalten ist. Wir sind also, sofern wir Jesus kennen, sind wir Verwalter dessen, was dem Herrn gehört. Er hat uns also sein Eigentum übergeben. Jetzt müssen wir nur noch klären, was ist denn sein Eigentum, das er uns gegeben hat. Jetzt gibt es hier, die Bibel legt sich ja selber aus und die Bibel ist sozusagen ein kohärentes, zusammenhängendes Gebilde von Aussagen, die sich ergänzen, aber nicht widersprechen. Und Paulus schreibt an die Korinther im ersten Brief, Kapitel 4, Vers 1, und das ist dieser Gedanke, der auch in unserem Gleichnis vorkommt, dafür halte man uns, nämlich Paulus und seine Mitarbeiter, für wen halte man uns denn? Für Diener. Wessen Diener? Diener Christi. Dafür halte man uns, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Also, die Bibel macht deutlich, dass wir Christen Verwalter sind von dem, was Gott gehört. Paulus hatte sozusagen die Theologie vom Reich Gottes, die hat er sehr schön entfaltet, das war seine Aufgabe. Und wir sind also so Mitarbeiter im Reich Gottes, und das ist unsere Aufgabe und auch eine Würdigung. Denn eigentlich braucht Gott uns gar nicht. Er könnte sein Reich auch ohne uns bauen. Und allein die Tatsache, dass wir ihm dienen dürfen, ist ein ganz, ganz großes Privileg und eine Würdigung. Ich kann mich erinnern, als ich junger Christ war, da habe ich einen Vortrag gehört von einem Prediger und er hat gesagt, das ist doch schon mein Lohn, dass ich dienen darf. Das ist doch schon eine Würdigung und ein Lohn. Das ist auch befreiend, wenn man nicht sich selber dient und nicht um sich selber kreist, sondern wenn man Gott dienen darf. Vor einiger Zeit wurde ich Zeuge in einer Familie, eine junge Frau Mitte 20, die war so voller Selbstmitleid und die jammerte und klagte und beschwerte sich und das war das hat mich tief betroffen gemacht, das anzusehen, und das Problem war, dass sie Jesus nicht kannte. Denn würde sie Jesus gekannt haben, dann hätte sie einen anderen Lebensmittelpunkt. Das war also ihr Problem. Also unser Vorrecht ist überhaupt schon, dass wir dienen dürfen. Vers 15. Jetzt gab der reiche Gutsherr dem einen 5 Talente und einem anderen 2 und einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit, und dann reiste er außer Landes. Der wohlhabende Gutsherr gibt also seinen Knechten Geld. Denn Talente sind jetzt nicht sozusagen Talente wie er kann gut Klavier spielen oder sie kann gut Klavier spielen, er kann gut malen, sie kann gut malen, sondern Talente in der damaligen Welt, das waren also eine Bezeichnung für eine Geldsumme. Und zwar war ein Talent gleichbedeutend mit 6.000 Tageslöhnen. Also 6.000 Denaren. Also ein Denar war ein Talent. 6.000 Denare waren ein Talent. Und außerdem weiß man aus der Bibel, dass ein Denar einem Tageslohn entsprach. Und wenn wir jetzt mal annehmen, dass ein Tagelöhner 12 Stunden pro Tag arbeitet, von morgens bis abends in der Ernte, und 15 Euro Stundenlohn bekommt, dann ist das ein Tageslohn von 180 Euro, und das multipliziert mit 6.000, dann kommen wir auf die statthafte Summe von 1.000.000 Euro. Das heißt also, dass der reiche Gutsherr dem ersten Knecht 5.000.000 Euro anvertraut hat, dem zweiten 2.000.000 und dem dritten 1.000.000 Euro. Das schien in den Augen der Knechte eine sehr hohe Summe zu sein. Später werden wir dann noch lernen im Gleichnis, der Herr sagt dann zu seinen Knechten, das war eine kleine Summe, du kriegst noch viel mehr. Jetzt empfängt aber jeder Knecht eine andere Summe Geldes. Warum? Weil jeder seine eigene Fähigkeit hat. Da steht nämlich, der Herr gab seinen Knechten so viel, wie sie auch verantworten konnten, womit sie umgehen konnten. Das heißt, das war ein sehr weiser Herr. Er hat dem, der mit viel Geld umgehen konnte, hat er viel gegeben. Der mit wenig Geld umgehen konnte, hat er wenig gegeben. Jedem nach seiner eigenen Fähigkeit. Jesus gibt auch uns Gaben und Begabungen, die sich an unseren Möglichkeiten ausrichten. Er weiß nämlich genau, mit wie viel du umgehen kannst und ich umgehen kann. Er wird uns nicht überfordern, aber er wird uns auch nicht unterfordern. Außerdem stellen wir fest, dass alle Knechte etwas bekommen haben. Es gab also keinen Knecht, der leer ausging. Das hat auch seine Bedeutung. Das Neue Testament macht nämlich auch deutlich in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10, wir müssen ja die Bibel wie eine Gesamtschau sehen, und da schreibt der Petrus, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also Petrus sagt, jeder von euch hat eine, mindestens eine, wahrscheinlich sogar mehrere Gaben bekommen. Die sind nicht dein Eigentum, sondern sie kommen von Gott. Also alles, was ich bin, habe ich letztlich von Gott bekommen. Alle Gaben, alle Fähigkeiten kommen von Gott. Keiner ist also ohne Gabe, und diese Gabe bedeuten, dass wir eine Aufgabe damit haben. Eine Gabe, die in den Schrank gelegt wird oder in die Schublade und verkümmert, das ist Missbrauch der Gabe. Hier soll also die Gabe soll zur Verwalterschaft führen, und damit soll man also dienen in der Gemeinde. Keiner ist also ohne Gabe. Das gilt auch für ganz, ganz junge Christen, die noch neu im Glauben sind. Auch sie haben von Gott Gaben bekommen. Natürlich müssen die Gaben erst entfaltet werden, sie müssen entdeckt werden, sie müssen bedient werden, aber sie sollen angewendet werden. Es gibt Christen, die haben ein sehr großes Talent bekommen, die können predigen vor Tausenden oder Hunderttausenden Menschen, wie zum Beispiel Billy Graham, der große Evangelist. Der hat ein großes Pfund, ein großes Talent bekommen. Und das war seine Aufgabe, die hat er auch genutzt bis zum letzten Atemzug. Er hat also gepredigt vor vielen Menschen. Andere Christen sind unbekannt in der Öffentlichkeit, aber sie haben auch ihre Gaben bekommen. Und entscheidend ist nicht, wie groß die Gabe ist, sondern dass wir die Gabe für Gott gebrauchen. So, jetzt geht's weiter. Die Verse 16 bis 18. Jetzt sollen wir mit den Gaben verantwortlich umgehen, und das ist das Thema der Verse 16 bis 18. Mit den Gaben verantwortlich umgehen. Vers 16. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Diese beiden Knechte, das sind die Guten, die Fleißigen, die haben nicht lange gewartet, sondern sie haben sich wann an die Arbeit gemacht? Nach einem Jahr? Nach einem Monat? Nach einer Woche? Nein, sofort. Sofort, nachdem der Auftrag erteilt war und der Herr außer Landes ging, sofort gingen diese beiden Knechte an die Arbeit. Sie waren fleißig und sie handelten mit dem anvertrauten Geld, und das war auch gut so. Denn genau das gehört zum verantwortlichen Umgang mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Diese beiden Knechte waren treu. Wenn ich von meinem Arbeitgeber ein neues Dienstauto bekomme, damit ich zum Beispiel meine Kunden besuchen kann, dann erwartet mein Arbeitgeber von mir, dass ich das Auto gebrauche. Dafür habe ich es bekommen. Es soll nicht in der Garage stehen. Wenn ich ein neues Laborgerät bekommen habe, dann erwartet der Geldgeber dieses Laborgeräts, dass ich das auch verwende. Das gehört mit zur Erfüllung meiner dienstlichen Aufgaben dazu. Wir sind also Jünger von Jesus und damit Verwalter, von dem man erwartet, dass sie verantwortlich mit dem anvertrauten Geld umgehen. Es ist nicht die Frage, ob die Gabe, die ich von Gott bekommen habe, groß oder klein ist. Das ist nicht die Frage. Es ist eher die Frage oder vielmehr die Frage, ob du und ich mit den anvertrauten Gaben treu umgehen. Es gibt nämlich im Reich Gottes keine Arbeitslosigkeit. Aufgrund zum Beispiel eines Mangels an Aufgaben. Besonders in der Gemeinde kann ich meine Gaben einbringen. Das ist der erste Ort, wo ein Christ seine Aufgaben sehen kann und seine Gaben einbringen kann. Wenn jeder das macht, dann wächst die Gemeinde, dann wächst das Reich Gottes, dann werden Menschen gesegnet, und innerhalb der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde empfangen Menschen Christen. Das alles geschieht, wenn Christen ihre Arbeit gerne machen. Wenn sie also motiviert sind, wenn sie sich gleich daran machen. Ich habe mal vor vielen Jahren in einer Zeitschrift einen Nachruf gelesen auf einen dann verstorbenen Bruder, der war schon älter. Und ich meine, der Nachruf war überschrieben mit dem Wort, ja, das mache ich gern. Und zwar folgendes, der Bruder war schon älter und im Ruhestand, und es war plötzlich in der Gemeinde ein Dienst ausgefallen, und da musste jemand einspringen. Und dann hat derjenige, der den Nachruf geschrieben hat, diesen Bruder angerufen und gesagt, lieber Bruder, sowieso, könntest du dir vorstellen, da ist jemand ausgefallen, kannst du einspringen? Und dann hat er gesagt, ja, das mache ich gern. Aber es kam nicht mehr dazu, denn davor schon ist er verstorben. Er hat also sozusagen bis zum letzten Atemzug, ja Herr, das mache ich gern. Das war also ein Knecht sozusagen, der mit den Gaben verantwortlich umging und der sie gerne einsetzte. Und das war gut so. Wenn Menschen in unsere Gemeinde kommen und zum Glauben kommen oder in eure Gemeinde kommen, ne, und dann sind sie ja auch Mitarbeiter im Reich Gottes. Sie müssen noch nicht mit den größten Aufgaben beauftragt werden, aber sie haben auch Talent und Gaben. Ich beobachte das bei uns. In Rostock haben wir eine ganze Menge junge Leute, die zum Glauben gekommen sind. Auch sie haben taufen lassen letztes Jahr. Und es ist für mich eine große Freude zu sehen, die fragen denn danach, ja, was kann ich denn in der Gemeinde machen? Und da gibt es Aufgaben, die man auch als junger Christ machen kann. Das muss nicht gleich das Große sein. Es kann ja vielleicht sein, vielleicht muss die Gemeinde sauber gemacht werden. Vielleicht muss der Gemeindebrief gedruckt und versendet werden. Oder es muss in der Kinderstunde jemand die Gitarre spielen. Es gibt so viele Aufgaben, die man mitmacht. Und das ist dann eine große Freude, wenn man solche Christen sieht, die gleich anfangen, gerade bekehrt, und schon werden sie in die Gemeindearbeit mit hineingenommen. Es gibt Christen, die haben das nie gelernt, mitzuarbeiten. Sie sind immer nur Konsumenten, die kommen zum Gottesdienst, zur Bibelstunde vielleicht und haben nie gelernt, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Und das ist dann sehr schade. Da werden also Gaben ungenutzt bleiben. Also Paulus schreibt in 1. Korinther 4, Vers 2, dass man von einem Verwalter daran von ihm erwartet, dass er treu befunden wird. Und genau das sollen wir sein, genau darauf will Jesus hinweisen, dass wir mit unseren Gaben treu umgehen. Jetzt kommt der Vers 18. Es gibt es den einen Knecht, der hat auch eine Gabe empfangen, nämlich ein Talent, der aber das eine empfangen hatte, Vers 18, ging hin, grub ein Loch in die Erde, verbarg das Geld seines Herrn. Ja, was sollen wir nun zu diesem Knecht sagen? Das war ein schlechter Verwalter. Er hatte zwar nur ein Talent zu empfangen, das war weniger als die anderen, aber mit diesem einen Talent hätte er genauso arbeiten können wie seine beiden Mitknechte. Und anstatt sich an die Arbeit zu machen und das Vermögen seines Herrn zu vermehren, zog er es vor, untätig zu sein. Also wie der Mitarbeiter, der zum Chef gerufen wird, ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, und deswegen werden sie auch entlassen. Natürlich durfte das Geld des Herrn nicht verloren gehen. Das war natürlich undenkbar. Deshalb musste es erstmal sicher verwahrt werden in einem Loch. Und dann konnte der Knecht es dem Herrn zurückgeben, aber es hat sich nicht vermehrt. Es wurde mit dem Eigentum des Herrn nichts bewirkt. Ja, das ist schade. Leider gibt es Christen, die das nicht gelernt haben, mitzuarbeiten in der Gemeinde, obwohl das so ein Vorrecht ist und so wichtig ist. Und auch am Ende, wo wir einmal vor Gott treten und ihm Rechenschaft geben müssen, dann wollen wir doch nicht uns schämen und sagen, Herr, ich habe zwar von dir Gaben bekommen, aber ich habe so viele eigene Dinge gehabt im Leben. Ich hatte gar keine Zeit, mich um dein Reich zu kümmern. Das ist also schade. Jetzt kommt der dritte Abschnitt, Vers 19 bis 30. Da geht es um die Abrechnung. Und bei der Abrechnung gibt es Lob für die einen Knechte und Tadel für die anderen. Vers 19. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Der Herr war also lange Zeit abwesend. Für manche war es, vielleicht kommt er nie wieder. Aber er kam doch eines Tages wieder. Und das war genau der Tag, an dem er von seinen Knechten Rechenschaft forderte. Jesus deutet damit an, dass sein Wiederkommen durchaus lange dauern kann. So lange, dass manch einer denken könnte, er kommt ja gar nicht wieder. Und doch wird er eines Tages wiederkommen. In der Zwischenzeit, bevor der Herr wiederkam, war es sozusagen völlig ohne Folgen scheinbar, ob die Knechte treu waren oder untreu waren. Das hat sich erstmal nach außen hin nicht gezeigt. Es gab erstmal keine Folgen für sie. Natürlich hat das die Umgebung gemerkt, aber in dem Verhältnis zu dem Herrn gab es erstmal keine Folgen. Es war aber nur eine Frage der Zeit, bis jeder Knecht seinem Herrn einen Rechenschaftsbericht geben musste. Jesus wird wiederkommen und wir werden einmal auch vor ihm Rechenschaft ablegen müssen. Es gibt Unternehmen, die berichtspflichtig sind. Die müssen also ihren Gesellschaftern, die das Geld eingezahlt haben, regelmäßig einen Rechenschaftsbericht abgeben. Und da muss der Kassierer oder der Vorstand entlastet werden. Das ist übrigens auch in Vereinen so. Selbst in unserer Gemeinde, einmal pro Jahr, wahrscheinlich habt ihr auch eine Gemeindestunde, und dann gibt es den Kassierer, der legt einen Kassenbericht vor, und da gibt es Prüfer, die müssen den Kassenbericht prüfen, und dann wird abgestimmt, ob der Kassierer seine Arbeit ordentlich gemacht hat oder ob ihm was vorzuwerfen ist. Wenn ihm nichts vorzuwerfen ist, wir haben den Joachim Laufer, der macht das immer sehr gründlich, ich bin selber manchmal auch Kassen- oder oft Kassenprüfer, ist immer sehr leicht zu prüfen, weil das alles so sauber und ordentlich aufgeführt ist, dann wird ihm auch keine Pflichtverletzung zur Last gelegt. Wir müssen einmal auch vor Gott Rechenschaft ablegen und dann werden wir sehen, wie Gott unsere Arbeit beurteilt. Und ich bin da gespannt, wen wir da ganz weit vorne sehen werden und wen wir da weniger weit vorne sehen werden. Vielleicht kennt ihr die beiden Evangelisten George Whitfield und John Wesley. Das waren also zwei Erweckungsprediger im 18. Jahrhundert, müsste das gewesen sein, in England, Amerika. Die beiden waren auch befreundet und die hatten auch teilweise einige theologische Differenzen, haben das aber auch wieder geklärt am Ende. Und da soll der George Whitfield gefragt worden sein, lieber Bruder Whitfield, werden wir denn den John Wesley, also seinen Freund, der war auch ein bisschen älter, werden wir den auch im Himmel sehen? Oh, sagte der Whitfield, ich fürchte nein, denn er wird dem Thron Gottes so nahe sein und wir so weit hinten stehen, wir werden ihn gar nicht zu Gesicht bekommen. Ich bin ja gespannt, wie das sein wird, wenn einmal Gott mit uns abrechnet oder wenn Gott mit uns, wenn wir vor Gott stehen müssen, wen wir da ganz vorne sehen werden und wen weiter hinten. Paulus schreibt auf jeden Fall in Römer 14, Vers 12, es wird also jeder von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft geben. Also die Rechenschaft, der Rechenschaftsbericht kommt, keine Frage. Das ist, und jeder wird für sich selber einmal vor Gott stehen und dann wird Gott dich fragen, mich fragen, was hast du mit den anvertrauten Talenten gemacht, die ich dir gegeben habe? Gut, also der Rechenschaftsbericht, der kommt. Jetzt trat der herbei, Vers 20, der die 5 Talente empfangen hatte. 5 Millionen Euro. Und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Dieser Knecht hatte also das ihm anvertraute Geld verdoppelt, einen Gewinn von 100%. Und dieser Knecht, der konnte freimütig vor seinen Herrn treten, denn er hatte verantwortlich gehandelt. Er musste sich nicht schämen, sondern wenn man ihn so hört, dann klingt schon ein bisschen Begeisterung aus seinen Worten. Ach Herr, schau mal, 5 Talente hast du und genauso viele habe ich dazu gewonnen. Er ist schon richtig froh und freudig, dass er sagen kann, Herr, ich habe mit deinem Eigentum etwas gemacht. Vielleicht strahlten seine Augen vor Freude. Und ich denke, es wird im Himmel auch einmal so sein, wenn wir dann einmal vor Jesus stehen und ihm sagen und er uns fragt, wie wir für ihn gearbeitet haben. Und dann wird es auch Leute geben, die können sagen, Herr, du hast mir das anvertraut und ich habe es eingesetzt und schau mal, das und das ist draus geworden. Ob das jetzt Menschen sind, die zum Glauben gefunden haben oder ob es andere Dinge sind in der Gemeinde, also zum Beispiel seelsorgerliche Betreuung, Kinderstundenarbeit, Kinder, die früh in der Kinderstunde das Evangelium gehört haben und später zum Glauben kommen. Das sind alles Sachen, wo man sagen kann, Herr, du hast mir was gegeben und siehe, das ist draus geworden. Also da bin ich immer gespannt, was dabei rauskommt. Jetzt hat natürlich so ein Gleichnis auch seine Grenzen. Was ich jetzt nicht sagen kann, ist folgendes. Ich sage mal ein ganz abstruses Beispiel. Also angenommen, ich sage, Gott hat mir ein Auto gegeben und mit diesem Auto kann ich meine Leute zum Gottesdienst mitnehmen oder zum Jugendkreis mitnehmen. Ich hole die dann ab und lade die ein und fahre die dann hin zur Gemeinde und das ist mein Dienst. Dann kann ich natürlich nicht sagen, Herr, ein Auto hast du mir gegeben und siehe, ein anderes Auto habe ich dazu bekommen. So ist es nicht gemeint. Ne? Ihr müsst jetzt schon vorsichtig sein, dass man das Gleichnis nicht irgendwie in eine falsche Richtung interpretiert. Man könnte aber sagen, Herr, ein Auto hast du mir gegeben und ich habe eine ganze Weile habe ich Leute mit zum Gottesdienst mitnehmen können, die selber kein Auto haben und die auch nicht kommen können. Und das habe ich dann, da habe ich einiges mittun können. Vers 21, es kommt die Antwort des Herrn. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, gehe hinein in die Freude deines Herrn. Dieser Knecht wird also vom Herrn gelobt. Er bekommt also ein Arbeitszeugnis mit einer 1+. Die ihm übertragenen Aufgaben erledigte er stets zu unserer vollsten Zufriedenheit. Das wäre also im Arbeitsleben ein gutes Arbeitszeugnis. Und hier wird auch also eine 1+ vergeben über du guter und treuer Knecht. Damit hatte der Knecht gar nicht gerechnet. Er war bescheiden genug. Er dachte, dass 5 Talente viel waren. Aber der Herr sagte, nein, das war nur ganz wenig. Ich werde dich über vieles setzen und dich weit belohnen. Das heißt also, liebe Geschwister, Gott wird einmal unsere Treue, spätestens dann, wenn wir vor ihm stehen, wird er jede Treue belohnen. Jede Treue wird Gott belohnen. Es ist ihm nicht entgangen. Manch ein treuer Dienst geschieht im Verborgenen, sodass kaum jemand davon weiß. Zum Beispiel in der Gemeinde, ihr macht das ja so wie auch in Rostock, wir leben ja nicht von Kirchensteuern, sondern wir leben von Spenden. Und wenn ich dann den Kassenbericht prüfe, das kommt ja öfters vor, und dann bekomme ich sozusagen interne Unterlagen, wer hat alles in die Gemeinde mit Überweisungsauftrag gespendet, und dann sieht man, Mensch, guck mal, da sind doch manche Leute, die haben eine ganze Menge reingegeben. Das weiß aber kein anderer. Ich selber darf es auch noch nicht mal meiner Frau sagen. Ne? Das ist sozusagen nur intern, aber Gott sieht das. Einmal habe ich eine Missionarin in Wiedenest im Missionshaus getroffen und die hat uns erzählt, ja, da ist eine Familie sowieso und die hätte sie ja schon unterstützt mit finanziellen Mitteln. Das hat der Missionarin gut getan. Und ich kannte die Familie und ich dachte, sieh mal einer an. Die haben was getan mit ihrem Geld und haben dieser Missionarin gut getan und das wird einmal bei Gott im Himmel Lohn bewirken. Also, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Sozusagen abgerechnet wird zum Schluss und jetzt kommt das große Finale und da wird Freude sein. Jetzt kommt der nächste Knecht, der zweite Knecht, Vers 22. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 2 habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Der zweite Knecht hatte absolut gesehen, nur 2 Talente erworben. Der erste Knecht hatte 5 Talente erworben, der zweite 2. Beide bekommen aber das gleiche Lob. Du guter und treuer Knecht. Warum? Weil jeder hatte mit seiner Gabe verantwortlich gehandelt. Dem einen war viel gegeben, er hat auch viel bewirkt, dem anderen war weniger gegeben, er hat aber den gleichen Fleiß und die gleiche Treue angewendet wie der erste Knecht. Darum empfängt er auch den gleichen Lohn. Es kommt bei Gott nämlich nicht auf die absoluten Zahlen an, sondern es kommt darauf an, ob ich und du das Beste aus dem uns Anvertrauten gemacht haben. Ob ich nun oder du einen Menschen zu Jesus führst oder 10 oder 1000, das ist nicht die Frage. Entscheidend ist, ob ich das tue, in Treue, was ich tun soll. Also, ob ich jetzt Evangelist bin oder ob ich jemand bin, der in der Gemeinde treu sauber macht, das ist nicht die Frage. Gott gibt jedem sein Maß an Talenten. Entscheidend ist, dass das, was wir tun, dass wir es treu tun. Ja, und deswegen bekommt auch der zweite Knecht ein Lob, ein Arbeitszeugnis, 1+. Er hat also sehr treu gehandelt. Jetzt kommt der dritte Knecht. Und das ist der Problemknecht. Vers 24. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg das dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das deine. Der dritte Knecht kommt mit einer Ausrede. Mit der Ausrede wollte er seine Faulheit rechtfertigen. Er sagt, Wenn ich das mir anvertraute Talent verloren hätte, du bist ein strenger Mann, dann würdest du mich dafür bestrafen, also habe ich es einfach vergraben und in Sicherheit bewahrt, so hast du das Deine ohne Verlust wiederbekommen. Das war eine ziemlich dreiste Ausrede. Mit anderen Worten, der Knecht unterstellt dem Herrn, du bist ein grausamer Despot, du bist selber schuld, du sammelst sogar das, was du gar nicht ausgestreut hast, das ist war eine Unterstellung. Der Knecht hatte also ein ziemlich falsches Bild von seinem Herrn, so wie manche Leute ein falsches Bild von Gott haben heutzutage. Es war eine ziemlich dreiste Ausrede, nichts zu tun. Ich habe mal von den Fackelträgern, da gab es früher mal einen Leiter, der hieß Bernhard Rebsch, mittlerweile lebt er gar nicht mehr. Und ich habe mal von ihm das Lebenszeugnis gehört, von Bernhard Rebsch. Also Fackelträger, so ein, kann man sagen, so eine missionarische Einrichtung, die haben auch Bibelschulen. Und Bernhard Rebsch war wohl so ein bisschen junger Christ und ziemlich draufgängerisch. Und ging von der Schule ab, ging nach England zu den Fackelträgern an die Bibelschule. Und da war der Leiter, der hieß Ian Thomas. Der hat auch ein Buch geschrieben. Ian Thomas. So. Und eines Tages wurde Bernhard Rebsch in das Büro von Ian Thomas bestellt und sagte der Ian Thomas, ich war in Berlin gewesen. Oh, das ist ja schön. Und ich habe deine Mutter besucht. Ach, das ist ja nett. Deine Mutter hat mir erzählt, du wärst faul gewesen. Oh, das fand er nun nicht mehr so nett. Und dann kam der Satz, der den Bernhard Rebsch umgehauen hat, faule Leute kann Gott nicht gebrauchen, am besten ist, du gehst wieder. Dieses Wort hat dem Bernhard Rebsch unglaublich geholfen. Also er musste dann die Bibelschule verlassen, ging wieder zur Schule, die Schüler, ach, der Rebsch ist wieder da, guck mal einen an, erst ist er abgegangen, jetzt ist er wieder da. Aber aus ihm ist was geworden. Faule Leute kann Gott nicht gebrauchen. Sein Herr aber antwortete und sprach, Vers 26, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe, so solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Das heißt also, die Ausrede des Knechtes wird vom Herrn nicht akzeptiert. Also Gott akzeptiert unsere Ausreden nicht. Oh, ich habe gar keine Zeit, ich habe so viele eigene Sachen, ich muss mein Motorrad reparieren und ich muss in Urlaub fahren. Es gibt so viele Dinge, die eigentlich gut und richtig sind, aber wenn sie zur Ausrede werden, warum ich keine Zeit habe, in Gottes Reich mitzuarbeiten, dann wird es nicht mehr von Gott akzeptiert. Mit der Gabe des Knechtes war nämlich eine Aufgabe verbunden, auch dann, wenn es der Herr dem Knecht nicht explizit gesagt hat. Es war logisch, selbstverständlich muss der Knecht mit dem Anvertrauten gut umgehen. Und zwar so, dass das Gut vermehrt wird. Also die Aufgabe bestand darin, aus dem Eigentum des Herrn Wert zu schaffen. Und ich muss es leider hier an dieser Stelle sagen, Gott wird auch einmal diejenigen seiner Kinder, die faul waren, im Reich Gottes überhaupt kein Interesse hatten und nur ihre eigenen Dinge im Kopf hatten, die wird auch Gott einmal tadeln. Das ist das, was Jesus hier sagen will. Statt Lohn wird es dann Verlust geben. Das ist also die Seite, die wir nicht verschweigen dürfen. Faulheit wird Folgen haben. Gott wird einmal Rechenschaft von uns verlangen. Aber wir wollen zu denen gehören, die freimütig vor den Herrn treten können, einmal am Tage der Begegnung mit ihm und dann von ihm hoffentlich auch gelobt werden. Gleichnis von den anvertrauten Knechten, wenn Gott also von uns Rechenschaft fordert. Der erste Punkt war, Gott setzt uns als Verwalter ein. Das heißt also, Jesus gibt seinen Jüngern Gaben, geistliche Gaben, Gnadengaben. Also das können ganz unterschiedliche Dinge sein, aber mit dem Ziel, dass sie eingesetzt werden, dass sie verwendet werden. Deswegen der zweite Abschnitt, Verse 16 bis 18. Wir sollen lernen, als Verwalter Gottes mit diesen Gaben, die Gott uns gegeben hat, umzugehen. Der erste Ort, wo ich meine Gabe einbringen kann, ist die Gemeinde, in der ich bin. Es gibt übergemeindliche Aufgaben und so weiter, aber auf jeden Fall die Gaben einsetzen. Wenn ich nicht weiß, welche Gaben ich habe, kann ich mit anderen darüber sprechen, mit den Ältesten der Gemeinde zum Beispiel, und ich kann darüber beten. Es ist sicher, dass es bestimmte Aufgaben gibt für mich. Dann zum Schluss die Abrechnung, Lob für die einen, Tadel für die anderen. Wer treu war, und das ist das, was Gott erwartet von uns, der wird gelobt werden und wir werden staunen, so wie der Knecht, der sagte, 5 Talente habe ich aber bekommen dazu, und der bekam von seinem Herrn ein Lob und sagte, viel mehr wirst du von mir bekommen. Wir werden einmal staunen über das, was Gott uns dann noch halten kann oder geben kann, aber auf der anderen Seite auch Beschämung und Tadel für die, die untätig waren. Das ist also das, was Jesus mit diesem Gleichnis sagen will. Drei Gleichnisse gibt es im Neuen Testament zu dem Verhältnis von Arbeit und Lohn. Das ist eines von denen, es gibt noch zwei andere. Aber es ist jedenfalls etwas, das wir ernst nehmen wollen und was auch sonst im Tenor des Neuen Testamentes eindeutig so bestätigt wird. Verwalter sein, treu sein, die Gaben einsetzen und Gott Rechenschaft geben. Soweit also unser Text von heute und damit will ich auch schließen.